Ja, ich möchte euch erstmal ganz herzlich Grüße mitbringen aus Heidelberg und von eurer Mama, wenn man das so sagen kann, hatte Margit ja gerade schon kurz erklärt. Ich darf mich auch noch kurz vorstellen. Ich heiße Erich Schellenberg, bin 28 Jahre alt. Meine Frau Ina und unsere zwei Kinder waren gerade auch noch da, aber sind jetzt wahrscheinlich im Mutter-Kind-Raum. Die könnt ihr nachher auch gerne nochmal ansprechen. Genau, wir sind vielleicht erstmal so angefangen, seit einem halben Jahr erst in Heidelberg. Die 5 Jahre davor habe ich Theologie studiert in der Nähe von Bonn und ursprünglich kommen wir aus dem Raum Bielefeld, also noch ein Stückchen weiter im Norden. Wer nachher vielleicht noch mehr Fragen zu mir oder zu uns als Familie hat, darf gerne noch auf uns zukommen. Das erstmal vielleicht vorweg, damit ihr uns ganz grob kennengelernt habt. Trainee, Pastoralassistent ist in kirchlichen Kreisen ja gar nicht so sehr bekannt. Eher aus der Wirtschaft, gerade Trainee oder Assistent der Geschäftsführung. Sowas in der Art mache ich auch. Da es keinen besseren Namen dafür gab, haben wir den genommen. In der Landeskirche wird man vielleicht Vikar sagen oder irgendwie sowas. Also nach dem Studium, meine erste Stelle, ich gucke dem Andreas Hildebrand so ein bisschen über die Schulter, lerne, was so ein Pastor im Tagesgeschäft macht und bringe mich hier und da selber ein mit dem, was ich gelernt habe, was ich kann. Und das ist so ganz grob das, was ich in Heidelberg mache. Genau. Und damit zur Predigt. Ich möchte meine Predigt mit einer Frage beginnen. Was haben Pflanzen, Tiere und Menschen gemeinsam? Was haben Pflanzen, Tiere und Menschen gemeinsam? Ruft es einfach rein, ich werde es wiederholen, damit alle es hören.
Lebewesen.
Lebewesen, genau. Was war die andere?
Sie leben,
genau.
Zellen.
Sie atmen, sie brauchen Licht, sind alle geschaffen, Schöpfer, sie haben einen gemeinsamen Schöpfer. Ihr seid schon ganz nah dran. Sie sterben, genau. Und das ist ein Teil von dem, worauf ich hinaus wollte. Es geht nämlich darum, dass alle wachsen und somit irgendwann auch sterben. Alles, was Gott gemacht hat, die ganze lebende Schöpfung Gottes, wächst. Und das haben sie gemeinsam. Und in der Bibel wird ja auch dieses Bild gebraucht. Menschen, die zum Glauben kommen, die Ja zu Jesus Christus sagen, werden als eine neue Schöpfung beschrieben. Also eine neue Kreatur, die Gott, der all das andere auch geschaffen hat, auch schafft. Und damit steht eigentlich fest, dass auch wir als Gläubige, wir als geistliche Menschen auch wachsen. Denn, das hatten wir vorher festgestellt, die ganze lebende Schöpfung Gottes wächst. So, bis dahin werdet ihr mir vermutlich größtenteils zustimmen. Die Frage ist jetzt aber, wie kann ich denn geistlich wachsen? Also Gottes geistliche Schöpfung ist auch auf Wachstum ausgerichtet. Aber wie passiert das? Kann ich das machen? Schwere Frage. Diesem Thema möchte ich mich heute in der Predigt widmen und deshalb habe ich die Predigt auch überschrieben mit Supersize Your Faith. Also zu Deutsch, vergrößere deinen Glauben, ganz grob. Bevor wir aber zum ersten Bibeltext kommen, möchte ich 2 Vorbemerkungen loswerden, die das alles ein bisschen einrahmen. Zum einen, geistliches Wachstum geschieht nicht automatisch. Ganz, ganz wichtig. Geistliches Wachstum geschieht nicht automatisch. So wenig wie das biologische Wachstum bei Pflanzen oder anderen Lebewesen automatisch geschieht, genauso wenig geschieht auch geistliches Wachstum automatisch. Die Pflanzen brauchen einen richtigen Boden, sie brauchen Wasser, sie brauchen Sonne. Wir Menschen brauchen Lebensmittel, wie wir es gerade schon gehört haben. Und genauso braucht auch der geistliche Mensch etwas, um wachsen zu können. Dazu kommen wir gleich. Die 2. Vorbemerkung ist, du selbst und niemand anders. Du selbst bist für dein geistliches Wachstum verantwortlich. Wenn wir am Ende unserer Tage, wenn wir mal gestorben sind, so wie die ganze lebende Schöpfung Gottes irgendwann mal stirbt, wenn wir dann vor unserem Schöpfer stehen, dann können wir nicht sagen, die Gemeinde ist schuld, dass ich nicht gewachsen bin, oder die Predigten waren alle so schlecht, ich konnte gar nicht wachsen. Das wird nicht zählen. Du selbst bist dafür verantwortlich, ob du, im Bild gesprochen, ein Baby im Glauben bist, ein Kind, ein Erwachsener oder vielleicht schon ein Senior. Du selbst bist dafür verantwortlich und niemand sonst. Der ein oder andere, der sich jetzt vielleicht schon beim Zuhören Gedanken darüber gemacht hat, hat vielleicht den Einwand im Kopf, aber ich selber, kann ich das bewirken? Das ist doch eigentlich etwas, was Gott macht. Der Gedanke ist richtig, dazu werde ich auch gleich noch mal einen Vers mit euch lesen, aber er schützt uns nicht davor, selber aktiv zu werden. Der erste Vers lest mit mir zusammen aus 1. Korinther 3, 6 bis 7. Da sagt Paulus, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Also Gott schenkt das Wachstum, soweit richtig. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Richtig, Gott schenkt das Wachstum und nicht wir, nicht irgendein anderer Mensch in unserem Leben, Gott. Aber wenn wir das jetzt einmal ganz nüchtern betrachten, hat das Paulus, wahrscheinlich den größten Missionar aller Zeiten, davon abgehalten, zu predigen, sein ganzes Leben in Menschen zu investieren, zu machen und zu tun bis zu seinem Lebensende? Nein, Apollos genauso. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, sehen wir, wie sie darum gerungen haben, Menschen in ihrem geistlichen Wachstum zu helfen. Obwohl Gott derjenige ist, der es schenkt, können wir Menschen es ein Stück weit begünstigen. Und darum soll es heute gehen. Wie kann ich mein geistliches Wachstum begünstigen? Und ich habe für mich 4 Faktoren herausgefunden aus meinem eigenen Leben, aus den Gesprächen, die ich mit anderen Gläubigen hatte, die da für mich zentral sind. Diese Aufzählung erhebt nicht den Anspruch, vollständig zu sein, aber das ist das, was in meinem Leben so hauptsächlich zum Tragen gekommen ist. Und der erste Faktor sind geistliche Gewohnheiten oder geistliche Disziplinen. Und ich möchte einen Vers vorlesen aus Matthäus 6, Vers 1. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, denn dann habt ihr keinen Lohn mehr von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Ich möchte gar nicht auf den Inhalt dieses Verses eingehen, obwohl er auch sehr, sehr wichtig ist, sondern nur kurz auf das Wort Frömmigkeit und dann auf den Kontext, in dem dieser Vers steht. Frömmigkeit, darüber könnte man lange diskutieren, wie es zu definieren oder zu erklären ist. Ich möchte es einfach zum Zwecke dieser Predigt damit erklären, dass Frömmigkeit Gewohnheiten sind, die ich aufgrund meines Glaubens praktiziere, ausübe. Das ist Frömmigkeit, etwas, was ich aufgrund meines Glaubens regelmäßig mache. Und deshalb ist der Kontext so wichtig. Im Kontext von dieser Stelle, also die weiteren Verse aus Matthäus 6, da spricht Jesus von einigen dieser Gewohnheiten. Und ich denke, da haben wir schon mal einen ganz, ganz großen Hinweis, was wichtig sein könnte, welche geistliche Gewohnheit vielleicht Teil unseres Lebens ist oder werden sollte, um geistliches Wachstum zu begünstigen. Das Erste, was Jesus ab Vers 2 in Matthäus 6 erwähnt, ist das Almosengeben. Ein altes Wort, wir könnten es heute mit Spenden wiedergeben, sehr bekannt. Und das ist die erste geistliche Gewohnheit, die Jesus hier erwähnt, Spenden. Wenn wir Matthäus 6 weiterlesen, kommt er zum Beten. Ganz, ganz wichtig. Wie das Atmen eines jeden Menschen sollte das Beten zu unserem Leben als Christen dazugehören. Und das tut es sicherlich bei allen von uns. Und die dritte Sache, die dann wieder etwas unbekannter oder vielleicht auch unbeliebter ist, die Jesus erwähnt, ist das Fasten. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Meine Oma, sie ist im letzten Jahr gestorben, aber sie hat fast bis zum Schluss, jeden Freitag gefastet. Und sie fand das wichtig, sie fand es gut, es hat ihr geholfen. Und das ist kein Maßstab für uns, weder für euch noch für mich. Ich wollte es nur kurz erwähnt haben. Also spenden, fasten und beten. Diese drei geistlichen Disziplinen erwähnt Jesus. Und ich möchte die um eine vierte erweitern, die wir wahrscheinlich alle schon aus Kinderliedern kennen. Was musst du tun, wenn du wachsen willst? Lies die Bibel genau und bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. So haben wir es selber schon als Kinder gesungen und so singen es unsere Kinder jetzt wahrscheinlich auch wieder zu. Lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Beten hatte Jesus erwähnt, darüber haben wir gerade kurz gesprochen. Und das zweite ist das Bibellesen. Und ich denke, das ist so zentral wie das Beten. Und es sollte regelmäßig in unserem Tagesablauf oder in unserem Wochenablauf passieren. Zu der Bibel, die für uns Christen so wichtig ist, hat Mahatma Gandhi ein ganz interessantes Zitat einmal gesagt. Ich möchte es euch vorlesen. Ihr Christen, sagt er, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur wäre, sonst weiter nichts. Und ich denke, damit trifft er ganz gut, was bei uns in unserem christlichen Abendland ja größtenteils passiert. Ein ganz normales Stück guter Literatur. Und ich habe auch noch ein anderes Zitat gefunden. Ach, jetzt bin ich verrutscht, das kommt gleich. Ich habe auch in der Vorbereitung die Reveal-Studie von Willow Creek gesehen. Ich weiß nicht, wer sie kennt. Willow hat sich damals vor einigen Jahren zum Ziel gesetzt, herauszufinden, und das ist ja so ein bisschen typisch amerikanisch, ne? Das kann man alles irgendwie zählen, messen, wiegen. Sie wollten herausfinden, wie wachsen Christen geistlich. Das haben sie sich zum Ziel gesetzt. Sie haben einen Fragebogen erstellt, den mittlerweile schon über 280.000 Christen ausgefüllt haben, aus über 1.200 verschiedenen Gemeinden. Und das Ergebnis fand ich ganz interessant und es passt genau zu dem, worüber wir gerade reden. Der kraftvollste Faktor beim geistlichen Wachstum, so hat diese Studie ergeben, der kraftvollste Faktor ist das intensive Nachdenken und das Leben mit der Bibel. Das haben sie herausgefunden bei der Umfrage. Das intensive Nachdenken und das Leben mit der Bibel ist der stärkste Faktor im geistlichen Wachstum. Und jetzt das Zitat, das ich gerade schon bringen wollte. Die Bibel muss in uns hinein und ich muss in die Bibel hinein. Die Bibel muss in uns hinein und ich in die Bibel. Dann begünstigen wir unser geistliches Wachstum so sehr, wie wir es vermutlich nur tun können. Also das ist alles schön und gut, aber wie kann ich diese geistlichen Gewohnheiten jetzt in meinen Alltag hineinbringen? Geht das überhaupt? Fangen wir mit den Spenden an. Ich denke, das ist das Einfachste. In unserem Bankenwesen kein Problem. Dauerauftrag einrichten, schon ist es Teil unseres Lebens. Das Einzige, worüber man vielleicht ein bisschen länger nachdenken muss, ist die Höhe des Betrags. Das Zweite, das Fasten. Ich denke, es ist nicht für jeden etwas, einmal die Woche zu fasten. Dafür isst der ein oder andere oder ich zumindest viel zu gerne. Aber wenn du sagst, du möchtest das gerne in deinen Alltag einbauen, es ist wichtig für dich, du hast damit schon geistliche Erfahrungen gemacht, dann möchte ich dich ermutigen, einfach einen Schritt in diese Richtung zu gehen, wie auch immer er aussehen kann. Vielleicht fängst du mit einem Tag im Monat an oder einem im Quartal. Und wenn du merkst, es ist gut für dich, es bringt etwas, dann geh einfach den nächsten Schritt. Mach es dann einmal im Monat, einmal die Woche, je nachdem, wie du das gerne handhaben möchtest. Aber mach einfach einen Schritt, probier es aus. Und die letzte Gewohnheit, beten und Bibel lesen. Ich fasse es mal einfach zu einem Punkt zusammen. Unsere stille Zeit, wie wir es ja im Fachjargon nennen. Wie können wir das in unseren Tagesablauf einbringen? Wie können wir sicherstellen, dass es regelmäßig in meinem Leben zum Tragen kommt? Denn die Bibel ist ja zentral für unser geistliches Wachstum. Ich möchte da nur eine Beobachtung aus meinem eigenen Leben und meinen Gesprächen wiedergeben. Ich kenne ganz viele Menschen, die Lesen und Beten in ihrem Alltag verankert haben, wenn sie eine ganz bestimmte Zeit am Tag oder jeden zweiten Tag dafür reservieren, das zu machen. Morgens, abends, mittags, wann auch immer. Auf der anderen Seite kenne ich aber nur ganz, ganz wenige Menschen, die keine feste Zeit dafür reservieren und das dann trotzdem regelmäßig praktizieren. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber wenn wir wollen, dass Bibellesen und Beten ein zentraler Punkt in unserem Alltag wird, dann möchte ich dich dazu ermutigen, eine bestimmte Tageszeit für dich festzulegen und das dann auch wirklich diszipliniert durchzuziehen. So viel zum ersten Faktor, geistliche Gewohnheiten. Der zweite Faktor sind göttliche Begegnungen und Beziehungen. Das göttlich muss ich vielleicht kurz erklären, das versteht man beim ersten Lesen vermutlich falsch. Ich meine damit nicht irgendwelche Begegnungen, ja, übernatürlicher Art mit Engeln oder was weiß ich. Was ich damit meine, möchte ich mit einem Beispiel veranschaulichen. Die beiden Personen kennen wir vermutlich alle. Bei dem einen steht ja auch der Name Kohl, Helmut Kohl, unser ehemaliger Präsident oder Bundeskanzler. Neben ihm die junge Dame. Wer ist das denn? Angela Merkel sieht heute etwas anders aus. Sie ist ja auch ein Mensch, altert, wächst, was nicht immer vielleicht für jeden positiv ist. Aber Angela Merkel. Und jetzt, warum ich dieses Bild gerade einbringe, ich denke, die meisten von uns wissen, in welcher Beziehung die beiden zueinander standen, zumindest anfangs. Helmut Kohl gilt allgemein als Mentor von Angela Merkel in ihren ersten Jahren auf der großen politischen Bühne. Er hat sie 1991 schon in sein Kabinett berufen und dort hat sie dann unter seiner Führung Karriere gemacht, bis sie ihn dann irgendwann abgesägt hat. Aber er ist entscheidend für ihre Entwicklung gewesen. Wer weiß, ob sie in so kurzer Zeit an dem Punkt angelangt wäre, wo sie jetzt steht, wenn Helmut Kohl sie nicht auserwählt hätte und in sein Kabinett berufen hat. Insofern ist das für mich eine göttliche Begegnung für Angela Merkel. Sie konnte nichts dafür, aber es war zentral für ihre Biografie. Ein zweites Beispiel, ein biblisches Beispiel, um das ein bisschen zu relativieren, ist Timotheus. Dieser junge Mann kannte Paulus nur vom Hörensagen. Und Paulus kannte den Timotheus auch eigentlich gar nicht so sehr. Was er aber wusste, war, dass sowohl seine Mutter als auch seine Großmutter Frauen des Glaubens waren. Und in dieser Zuversicht hat er sich diesen jungen Timotheus einfach geschnappt und mitgenommen auf seine Missionsreisen. Und so ist Timotheus zu dem geistlichen Mann geworden, der er dann später war. Und insofern ist Paulus für Timotheus auch eine göttliche Begegnung und eine göttliche Beziehung. Und wenn ihr euer Leben vielleicht mal kurz Revue passieren lasst, dann werdet ihr sicherlich auch die ein oder andere Person finden, die so eine Weichenstellung vielleicht in eurem Leben war. Vielleicht nur in einer Begegnung, ein maßgebliches Gespräch oder eine längere Beziehung über Jahre hinweg, die uns geprägt und gefördert hat. Wie können wir jetzt solche Begegnungen in unser Leben einbauen? Geht gar nicht. Das können wir selber nicht bewirken. Wir können nicht zu irgendjemandem hingehen und sagen, komm, sei diese Person für mich. Sag mir alles, was du weißt und bring mich voran. Das wird vermutlich nicht klappen. Was wir aber tun können, ist, dass wir einfach mal in uns gehen und in unser Umfeld hineinschauen. Wer ist gerade in meinem Leben präsent? Wer beeinflusst mich gerade vielleicht sehr positiv? Wer bringt mich voran? Wer hat mir schon mal etwas gesagt oder geholfen, was ungemein wichtig war für mein Leben? Haltet mal nach solchen Leuten Ausschau. Und wenn ihr eine solche Person findet, dann empfehle ich euch, geht zu ihr hin. Verbringt Zeit mit ihr, fragt sie aus, erzählt aus eurem Leben und fragt, was sie dazu denken. Macht alles, damit diese Person mehr in euer Leben hineinsprechen kann. So könnt ihr diese göttlichen Begegnungen oder Beziehungen fördern, auch wenn wir sie selber nicht schaffen können. Eine zweite Möglichkeit ist, dass wir vielleicht doch einfach mal so mutig sind. Es ist nicht Kultur in unserer Gemeindelandschaft, würde ich mal sagen, aber versucht es. Geht auf einen aus eurer Sicht geistlichen Leiter hin und fragt ihn, möchtest du vielleicht für ein halbes Jahr in der und der Frage in mein Leben hineinwirken? Lass uns jede Woche oder einmal im Monat treffen. Und wir reden einfach darüber und du sagst mir, was du dazu denkst, was du schon darüber erfahren hast und sprich einfach zu mir. Also eine Mentorenbeziehung. Wenn ihr solche Personen habt, dann geht vielleicht einfach auf sie zu und macht das klar. Ich denke, die meisten werden einverstanden sein und freuen sich darüber, in euch zu investieren. Der dritte Faktor ist der persönliche Dienst. Und dieser Faktor war in meinem Leben ganz, ganz zentral. Ich bin im Alter von 17, 18 Jahren in die Leitung des Zeltlagers hinein berufen worden, das wir in unserer Heimatgemeinde auch heute noch haben. Und dieser Schritt, die Leitung dieses Zeltlagers zu übernehmen, hat mich ungemein beeinflusst. Auch wenn es mich vor riesen Herausforderungen gestellt hat, hat es mir in meinem Weg doch sehr stark geholfen. Ich wusste, dass ich in Abhängigkeit von Gott bin. Das wurde mir jedes Mal bewusst. Jedes Mal, wenn ich auf meinen Kalender oder auf meine To-Dos geguckt habe und der Termin des Zeltlagers näher rückte, wusste ich, ich bin abhängig. Ich schaffe das gar nicht alles aus eigener Kraft. Und dann habe ich jedes Mal gelernt, wenn ich mein Bestes gebe und mache, was in meinen Möglichkeiten steht, dann steht Gott zu seinem Wort und hilft mir in diesen Situationen. So hat dieser persönliche Dienst, den ich bei diesem Zeltlager über Jahre hinweg gemacht habe, ganz stark auf mich und meinen geistlichen Werdegang Einfluss genommen. Persönlicher Dienst kann aber natürlich ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Ich kenne Leute, für die war ein Missionseinsatz im Ausland enorm wichtig. Sie haben gesehen, was Gott in anderen Teilen unserer Erde macht. Sie konnten Teil dieser Sache sein und es hat sie im eigenen geistlichen Leben so beflügelt, dass sie ab dort Schritte vorwärts gegangen sind und viel schneller wachsen konnten. Große Missionsgesellschaften in Norddeutschland bieten das immer wieder an. 2, 3, 4 Wochen solche Mission Trips. Und wenn ihr daran Interesse habt, dann versucht das einfach mal und seht, was Gott auf dieser Erde so alles macht. In Deutschland bekommen wir einiges gar nicht mit. Eine andere Möglichkeit ist natürlich der Dienst in der Ortsgemeinde. Und da muss ich euch sicherlich nichts erzählen. Jeder von euch hat die Erfahrung und weiß, wie er sich da einbringen kann. Eine andere Möglichkeit ist vielleicht einfach ein diakonischer Dienst in der Stadt. Wir waren zum Beispiel vor einigen Wochen, 2 Monate, ich glaube es war im Januar, mit den Jugendlichen aus Heidelberg bei der Obdachlosenhilfe in der Stadt. Und dort haben wir einfach eine kleine Einführung bekommen in die Arbeit, die sie machen. Und es hat Jugendliche angesprochen. Etwas, was eine Gemeinde an sich gar nicht stemmen kann, was aber trotzdem schon da ist. Und vielleicht ist der ein oder andere auch an solchen Diensten interessiert, die eine Gemeinde als einzelne Gemeinde gar nicht schaffen kann, bewältigen kann. Aber es gibt da ganz viele Möglichkeiten, in unserer Stadt, in Heidelberg und auch sonst hier in der Umgebung aktiv zu werden. Und ich möchte euch das wirklich ans Herz legen, diese Erfahrungen in eurem persönlichen Dienst zu machen. Denn diese Erfahrungen können uns auch voranbringen und unser geistliches Wachstum begünstigen. Und der vierte und letzte Punkt sind herausfordernde Umstände. Und da haben wir gerade schon ein sehr, sehr gutes Beispiel bekommen. Ich möchte einen Text lesen aus Jakobus. Jakobus 1, 2 bis 4. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts fehlen. Und für uns Menschen ist das eigentlich etwas paradox. Gerade der erste Satz, den Jakobus da schreibt. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Da denken wir, je nachdem in welcher Situation wir sind, Jakobus, weißt du, wovon du da sprichst? Das kann doch gar nicht wahr sein, was du da sagst. Solche Prüfungen können ganz unterschiedlich aussehen. Es können Enttäuschungen in Beziehungen sein. Es können Schwierigkeiten am Arbeitsplatz sein, geistliche Versuchungen in unserem eigenen Leben oder auch Konflikte in Familie, Gemeinde, Nachbarschaft, wo auch immer wir uns befinden. Oder es können auch schwerwiegende Krankheiten bei Menschen sein, die uns ganz, ganz nahe stehen oder bei uns selbst. Solche Prüfungen kommen immer wieder in unser Leben. Das sehen wir durch die Kirchengeschichte hindurch. Und wenn du vielleicht gerade in dieser Prüfung steckst, dann fragst du dich das eine Mal vielleicht wieder, wie kann das jetzt zu meinem geistlichen Wachstum beitragen? Ist das überhaupt möglich? Ich sehe da keine Chance. Ich möchte diese Frage mit einer kurzen Geschichte aus Georg Müllers Leben berichten. Ich weiß nicht, wer von euch Georg Müller kennt. Er gilt auch als Waisenvater von Bristol. Er baute in Bristol ein Waisenhaus auf oder eher eine Einrichtung für Waisenhäuser, die zeitweise über 2000 Kindern Nahrung und Bildung gegeben hat. Oft saß er dann mit der riesigen Kinderschar um sich beim Frühstück. Und nur er und seine engsten Mitarbeiter wussten, dass der Kühlschrank leer ist. Sie hatten beim Frühstück nichts, was sie den Kindern am Mittag präsentieren könnten. Und dennoch schreibt er immer wieder in seiner Biografie, sie hatten nie eine Mahlzeit auslassen müssen, weil kein Essen da war. Jedes Mal in diesen Situationen zwischen Frühstück und Mittag hat Gott eingegriffen. Sei es, dass jemand vorbeikam, wo der Kofferraum voll war mit Lebensmitteln, oder dass jemand einfach Geld vorbeigebracht hatte, dass er mal einfach dachte, das wäre jetzt nötig und sie dann einkaufen könnten. Jedes Mal hatten sie zum Mittagessen genug da, auch wenn am Morgen noch nicht zur Verfügung stand. Und das hat ihn so sehr geformt, dass er Zeit seines Lebens immer wieder, wenn er an besonderen Herausforderungen stand, wo sie vielleicht ein neues Objekt brauchten, weil das andere zu klein war oder weil irgendwie der Kessel kaputt gegangen war und die Heizung im Haus ausfiel. Es war für ihn kein Problem, in der einen oder anderen Situation für 1.000 Pfund zu beten, für 10.000 oder sogar später für 100.000, wo sie ein neues Gebäude gebaut haben. Und er hat nicht daran gezweifelt und es kam jedes Mal. Es kam jedes Mal. Er hatte diesen Glauben, weil er durch diese kleinen Prüfungen, die er gemeistert hat, so sehr gewachsen ist, dass das für ihn kein Problem war. Wie kann ich geistliches Wachstum begünstigen? Und ich möchte nur noch kurz einmal die vier Punkte erwähnen. Geistliche Gewohnheiten, göttliche Begegnungen und Beziehungen, persönlicher Dienst und herausfordernde Umstände. Diese vier Faktoren, wenn wir sie versuchen, in unser Leben einzubauen, können sie unser geistliches Wachstum begünstigen. Und ich möchte euch dazu ermutigen, einen Schritt in diese Richtung zu gehen. Setzt euch nicht unter Druck. Alles auf einmal versuchen umzusetzen, ist, glaube ich, unmöglich. Aber wir haben Zeit. Wir können einfach eins nach dem anderen machen. Wir sollten einfach nur Schritt für Schritt vorangehen. Aber es ist mir da ganz wichtig, und deshalb sage ich es nochmal, lasst uns da keinen Druck auf uns selbst aufbauen. Das bringt nichts. Es führt nicht voran. Sondern wir können geistliches Wachstum nur begünstigen und darauf warten, dass Gott, wenn wir die Schritte in die Richtung gehen, das tut, was er gerne tut. Seine Kinder beim Wachsen zuzusehen und alles dazuzugeben, was sie brauchen. Amen.